Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
In der Nacht zum 15. Juli 2021 läuft eine Sturzflut quer durch das Ahrtal. Mitten in Deutschland spielt sich eine der größten Hochwasserkatastrophen der letzten 50, vielleicht 100 Jahre ab. Nach tagelangen Regenfällen in Deutschland, in Holland und in Belgien schwimmen vor allem hier bei uns Häuser weg, Straßen und Leitungen. Über 150 Menschen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz verlieren ihr Leben. Mein heutiger Gast war mittendrin in diesem Ereignis, in seinem beruflichen und in seinem privaten Umfeld. Mit seinem Ingenieurbüro in Bad Neuenahr ist er selbst massiv betroffen gewesen. Er beteiligt sich sofort an der Blaulichtphase unmittelbar danach und an den Aufräumarbeiten in den folgenden Monaten ist er massiv involviert. Manches funktioniert, vieles eben funktioniert auch nicht. Nun, etwa ein Jahr danach, will ich mit ihm darüber reden, was passiert ist und vor allem, was wir vielleicht aus den Geschehnissen lernen können. Lieber Markus Becker, ich freue mich, dass du heute hier bist bei uns.
Ja, vielen Dank, Arndt. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Lieber Markus, wir haben uns kennengelernt am Rande der Dresdner Abwassertagung und wir haben seinerzeit beschlossen, dass wir mal einen Podcast zusammen machen. Ich fand das, was du da geschildert hast, unheimlich beeindruckend. Und ich will mal direkt starten mit dem, was wir heute diskutieren wollen, ja danach. Aber vielleicht machen wir es so, wie wir sonst das auch immer in unseren Gesprächen machen. Vielleicht kannst du dich als Gast unseren Zuhörenden einfach kurz mal deinen eigenen Worten vorstellen. Vielleicht auch schon damit der Frage, was dich besonders am Ahrtal so fasziniert.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Markus Becker, ich bin 55 Jahre alt, habe mal Baumschulgärtner gelernt und danach an der RWTH Aachen Bauingenieurwesen studiert. Bin dann 1995 in das elterliche Ingenieurbüro eingestiegen und bin seit 2007 der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer, habe 50 Mitarbeiter und wir sind eigentlich im kommunalen Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau unterwegs, machen auch Hochwasserschutzprojekte, Gewässerprojekte und ich bin ein Kind des Ahrtals und das auch sehr gerne. Ja, das ist einfach schön, wenn du hier auf ein Fest gehen kannst und triffst deine Schulfreunde. Und wer mal hier im Ahrtal war, der weiß, das ist ein kleines schnuckliges Tälchen mit einem Indian Summer im Herbst und eigentlich einer ganz rheinisch lustigen Bevölkerung. Und ja, von daher bin ich sehr stolz, hier mit ein Akteur zu sein, hier zu wohnen. Und hier will ich auch alt werden. Ich habe eine Tochter und meine Frau arbeitet auch im Unternehmen mit. Ja, und bin dann in dieses Ereignis hineingestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, du bist halt gerade eben schon rheinische Frohnatur oder rheinische Menschen angesprochen. Dazu zählst du dich selbst ja auch. Was machst du so in deiner Freizeit, wenn du welche hast im Moment?
Ja, also ich habe das große Glück, dass ich quasi den Arbeitsplatz direkt in meinem Haus habe. Ich wohne in so einem alten landwirtschaftlichen Hof, da ist auch unser Büro angesiedelt, habe also keine großen Entfernungen. Ich habe lange in meiner Freizeit Kommunalpolitik gemacht, im Kreistag und im Stadtrat, bin auch immer noch in Verbandsdingen und in Vereinsdingen unterwegs, versuche hier ehrenamtlich mitzuwirken an dieser Heimat und mich einzubringen, habe das von zu Hause mit Sicherheit mitbekommen. Habe jetzt seit neuestem, mein neuestes Hobby ist jetzt eine Wetterstation, meine Familie, mein Vater, der hatte auch immer Landwirtschaft und wir hatten auch immer Weinberge, die sind mittlerweile verpachtet, aber jetzt habe ich mit der Deutschen Hagelversicherung und dem Kachelmann eine Wetterstation im Ahrtal errichtet. Und das macht mir tierische Freude. So einen 10 Meter hohen Mast. Gestern habe ich eine Warnmeldung bekommen, ich müsste meine Wetterstation warten und den Niederschlagsmesser instand setzen. Und ich beschäftige mich gerne, ich wandere auch gerne. Ich habe auch mal versucht, Golf zu spielen. Ich versuche, Dinge, die mir Freude zu machen, die haben sehr viel mit Innovationen, sehr viel mit Infrastruktur und sehr viel mit leidenschaftlichen Leuten zu tun. Ich habe zuletzt festgestellt, dass meine Freunde aus den unterschiedlichen Berufen alle ihren Beruf leidenschaftlich gern machen. Und mit denen machen wir dann hier Aktionen im Ahrtal.
Mit dem, eine Wetterstation ist natürlich spannend. Also wir sind ja da als Wasserversorger hoch abhängig vom Wetter, zunehmend aber auch als Energieversorger. Je mehr erneuerbare Energien wir produzieren, desto mehr sind wir natürlich von Sonne und Wind abhängig. Und da habe ich schon vor langer Zeit gelernt, dass die Wetterprognosen somit die wichtigsten Daten sind, die man da so haben kann. Mit dem Kachelmann, mit dem bekannten Wettermenschen Kachelmann?
Ja, genau. Der hat mit der Deutschen Hagelversicherung eine gemeinsame Firma und die bieten Wetterstationen an. Und dann braucht man sich um nichts zu kümmern. Man muss quasi nur ein Grundstück zur Verfügung stellen. Und hier ist noch in der Nähe ist noch ein Wohnhaus von einem Bekannten. Da nutzen wir das WLAN. Ja, und das ist einfach super spannend. Ja, und das ist auch, ich bin fest überzeugt, dass wir nicht mehr, also dass der Staat nicht alles leisten kann und es recht nicht im Katastrophen- und Hochwasserschutz. Und deswegen möchte ich mich wieder mehr mit dem regionalen Wetter auch beschäftigen. Ich hatte das in meiner Baumschulgärtnerlehre schon mal als Thema und habe da eigentlich gelernt, dass das Wetter ja ein unheimlich spannendes Thema ist. Und wir kommen ja nachher noch auf die Ahrtal-Katastrophe und was lernt man da draus? Und ich glaube halt, dass eine Sache da draus ist, dass man ja selbst die Sensibilität in der Bevölkerung erhöht. Weil das Schlimmste, was passiert ist, ist ja die Anzahl der Toten. Das bekommt man ja nicht in den Kopf. Das emotionalisiert ja auch zu Recht immer noch. Und dass wir in Mitteleuropa quasi es nicht geschafft haben, trotz aller Technik uns gegenseitig zu warnen, so dass wir auch darauf reagieren. Zum Teil ist ja auch gewarnt worden. Das ist schon irgendwie beschämend. Und ein Anteil davon hat mich jetzt dazu bewogen, diese Wetterstation selbst mal zu pflegen. Ich habe auch noch ein kleines Blockheizkraftwerk in meinem Büro. Ich habe noch mehrere Photovoltaikanlagen. Dadurch, dass ich eine Wurzel aus der Landwirtschaft habe, und die Landwirte, die beschäftigen sich ja einmal mit der pflanzlichen Produktion, mit der Tierproduktion und halt auch mit der Energieproduktion, macht mir das sehr viel Freude. Ja, also das sind, man hat dann auf seinem Handy immer eine stundengenaue Vorhersage und ich bin erstaunt, wie gut die eigentlich ist. Aber diese Komplexität dann aus diesen Wetterinformationen, ja, eventuell Warnungen abzuleiten oder für gewisse Regionen, wer soll denn das besser können? Oder ich bin ein Wasserbauingenieur, also ich habe das auch nicht bisher als meine Aufgabe gesehen, aber wenn man hier diese Katastrophe erlebt hat, möchte ich mich einfach damit beschäftigen.
Also ich habe, da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Ich kann mich selber noch gut an den Tag erinnern, also speziell jetzt den 15.07., ja, ich in Düsseldorf wohne, bin ich nicht so massiv betroffen gewesen, aber ich habe selber ein paar Stunden im Garten gestanden und habe gedacht, wenn es jetzt noch lange weitermacht, dann saufen wir auch hier ab. Das war ja unglaublich von den Mengen her und auch als Gelsenwasser haben wir im Ruhrgebiet Autos gehabt, die in der Ruhr rein sind und mehrere Kilometer weiter unten wiedergefunden worden sind, obwohl wir ja bei weitem nicht so betroffen worden sind. Es wird ja immer in Jahresereignissen gemessen. Das war ein, ich glaube, 70-jähriges Hochwasser bei uns. Aber auch das war schon heftig. Es ist wahrscheinlich für viele schwer vorstellbar, was was damals passiert ist. Wie hast du diesen 15.07. selber erlebt? Bist du dem Zeitpunkt ja auch mittendrin gewesen, wenn ich die richtige Erinnerung habe, nicht wahr?
Ja, also bei uns war diese Hauptkatastrophe, die fing also in der Nacht zum 14.07. an, ja, vom 13. auf den 14.07. Der 13. war ja ein Mittwoch. Und wir hatten an dem Mittwoch hier in unserem Büro mit unserem Siedlungswasserwirtschaftsteam ein Thema. Und zwar hatten wir am 19.06. ein Starkregenereignis. Damals haben 40 Millimeter hier in Heimersheim im Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler schon zu einer echten Katastrophe geführt. Doch mein ganzes, dieses Hochwasser kam aus dem Außengebiet und ist in drei Wellen gekommen. Also die Leute haben schon angefangen auszupumpen, dann ist es wiedergekommen. Und dann waren hier in meinem Umfeld 200 Einsatzkräfte aus der sogenannten Blaulichtfamilie. Und wir haben an dem 13.07. dieses Ereignis ausgewertet, saßen im Büro mit dem Team, haben uns die Niederschläge vom 19.06. angeguckt und kamen zu dem Ergebnis, 40 Millimeter Starkregeln, Kugeln, die da auf die Landschaft runtergeprasselt sind. Und dann haben wir bei den verschiedenen Wetterportalen nachgeguckt, was ist denn jetzt angekündigt? Und dann war in Maastricht damals schon 100 Millimeter angekündigt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir reden hier gerade über ein 40 Millimeter Ereignis, das war bei uns schon eine Katastrophe und jetzt kommt 100 Millimeter, das wird aber dann echt eine Katastrophe. Haben das zwar so aufgenommen, haben aber noch nicht den Schluss gezogen, das betrifft uns. Mhm. Ja? Und erst im Laufe des Abends wurde dann immer klarer, das wird uns betreffen. Und dann haben die verschiedenen Mitarbeiter in den unterschiedlichen Orten im Ahrtal auch unterschiedlich darauf reagiert. Also zum Teil noch mitgewarnt, zum Teil Einsätze bei Feuerwehren gemacht, zum Teil Privates haben und gut reagiert. Also es war aber immer noch so, dass da ein ganz unterschiedlicher Wissensstand war. Der eine sagt, naja, bei mir war es noch nie, ich lege mal ein paar Sandsäcke aus. Hm. Und der andere hat schon gesagt, naja, ich wohne an der A, ich bringen lieber mal die Kinder weg.
Also es war euch schon relativ klar, da kommt was Massives auf euch zu.
Ja, weil wir am 19.06. halt was erlebt hatten. Und wir hatten natürlich, ich bin hier ja im unteren Ahrtal und dann hatte ich mich auch insofern vorbereitet, dass ich zumindest mal mit so einem Ereignis wie im Juni zu rechnen habe auf der mittleren Etage hier geschlafen. Und dann war die letzte Nachricht, so gegen 11, Die Twitter-Nachricht der Kreisverwaltung, bitte im 50-Meter-Bereich der A alles räumen. Und dann dachte ich, naja, ich bin 500 Meter weit weg, da passiert ja mal gerade gar nichts. Und dann wusste ich aber, es wird natürlich, ich habe damit gerechnet, dass einfach irgendwann das Blaulicht anfängt. Und dann passierte aber gar nichts. Und dann war ich so, bei uns ist die Welle so zwischen 2 und 4 so durchgerauscht nachts. Und dann habe ich eigentlich mit Blaulicht gerechnet und man hörte aber nichts. Im Nachhinein wusste ich natürlich, dass die ganze Blaulichtfamilie überhaupt nicht irgendwo ausrücken konnte, weil ja über 60 Brücken zerstört waren. Mhm. Die waren ja selber fixiert. Das ist ja so schnell gekommen und diese Brücken haben immer wieder zu einem Aufstau geführt, haben das in die Breite gebracht, das Hochwasser, dass das ganze Tal ausgefüllt waren und sind dann wieder über die Ränder quasi auf die nächste Brücke zu. Mhm. Und dann gegen morgens 3-4 Uhr hörte ich auf einmal die Nachbarschaft schreien, dass gesagt wird, hier kommt das Wasser. Und dann bin ich auf die Straße gegangen und wurde dämmerte schon, aber dann war es wirklich so, dass obwohl ich 500 Meter weg bin und da eine dicke Bundesstraße dazwischen ist mit einem hohen Mauerwerk, kam bei meiner Nachbarschaft das Wasser an. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch, ich wohne ab so ein altes Bauernhaus, ich habe zwar eine Rückschlagklappe, aber ich hatte im Umfeld ist das Grundwasser und zum Teil auch der Kanal ist bei mir in das Haus zurückgestaut und aber nur 30 Zentimeter. Ja, also das war, im Nachhinein war das gar nichts. Ja, und dann waren wir in dieser Nacht von dem 14.07. Ja komplett abgeschlossen. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Internet, wir hatten kein Fernsehen, wir hatten kein Radio. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch kein Batterie, kein Transistorradio. Mittlerweile habe ich 10. Mhm. Dann war das eine ganz komische Situation, weil du halt das Maß der Katastrophe überhaupt nicht abschätzen konntest. Du hast halt gesehen, ich habe Keller im Wasser, der Nachbar hat es aus, aber du konntest mit dem Fahrrad ein bisschen hin und her fahren, kamst aber nicht weit, weil ja überall das Wasser war.
Ihr habt viel schlechtere Informationslage gehabt als viele drumherum, ne? Wahrscheinlich. Es ist ja,
ja nur, gar,
wenn man
ja,
dann da
ja,
ist, klar, weil man dann selber morgens, als Betroffener gar nicht abschätzen kann, was ist da los.
Ja, absolut nicht. Und ich habe hier in diesem in meinem Haus ja auch in dem Innenhof auch das Büro. Und ich bin aber dann die Mitarbeiter kamen wie gewohnt so um 7:30. Ich bin aber um 5:30 dann zu meiner Verwandtschaft. Ich hatte einen pflegebedürftigen Patenonkel. Den habe ich aufgesucht und der war aber dann schon evakuiert. Und dann hörte ich die Feuerwehrleute, die aus der Nachbarschaft, hier gibt es den Blumenladen, die Familie ist jetzt mehrfach schon betroffen gewesen, alles Feuerwehrleute, und die sagten, es wird auch von Toten geredet. Da sagte ich, naja, Tote, das kann doch wohl nicht sein oder sowas. Ja, wir dürfen noch nichts sagen. Und dann hatten wir in unserem Heimatort auch 5 Tote. Und das waren ganz normale Leute, die bei einem Fall, eine Familie, da wollte die Frau das Haus nicht verlassen. Der Mann und die Tochter wollten das Haus verlassen, dann wurde die Mutter überredet, Vater und Tochter sind dann nochmal in den Keller gegangen und da nicht mehr rausgekommen. Und dann hat der Mann von einer Mitarbeiterin von mir hat dann als Feuerwehrmann versucht, dann noch zu helfen, das nicht geschafft. Ja, hast du dann so eine Summe von solchen traumatischen Geschichten. Ja, wir sind ja hier im Ahrtal alle voll von diesen Geschichten und ich habe letztens noch einen Kollegen getroffen von einem Ingenieurbüro, der sagte, Peter, warum rauchst du denn wieder? Er sagte, wenn du mal mit dem Auto weggeschwommen bist, dann ist das mit dem Rauchen das kleinere Problem. Ja, also es sind so viel dramatische Geschichten und diese Toten, die bekommt man auch ein Jahr später nicht so verpackt. Ja, also da, wenn einer aus Altersschwäche oder aus Krankheit stirbt, dann hat man irgendeinen Grund, aber wenn einer stirbt, weil er mit seinem Vater noch irgendwas im Keller geholt hat oder weil er versucht hat, einen aus dem Keller zu holen, dann ist das alles was anderes. Das ist alles nicht nötig. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich für mich auch so dieser Haupttenor. Das muss anders kommuniziert werden. Wir sind zu komplex, zu kompliziert und haben einen zu hohen Perfektionsanspruch, schieben Verantwortungen da hin und her und kriegen nicht Leute aus so einer Gefahrensituation gebannt. Das kann nicht sein. Ne, dann ist die Zivilgesellschaft an irgendeinem Punkt angelangt, wo sie sich dringend verbessern muss. Ne, wenn wir das noch nicht mal auf die Reihe kriegen, ne?
Ja, also das ist ja im Nachhinein dann doch wieder ein Stück weit nach und nach diskutiert worden und ich glaube auch ein Stück weit ausdiskutiert. Was ist aus deiner Sicht hauptsächlich, also sind die einfachen Punkte, die im Krisenmanagement dort schiefgelaufen sind zu dem Zeitpunkt? Du hattest dann auch mal diesen eindrücklichen Satz gesagt, diese Stille ist nichts Gutes in so einem Fall. Mhm. Also keine Meldungen, keine Hinweise, keine Form von Kommunikation bis hin zu den Alarmsignalen, die es nicht gegeben hat. Was sind noch so einfache Punkte, wo du sagst, daran hat es gescheitert, dass mitten in Deutschland normale, gesunde Menschen dort ihr Leben lassen?
Ja, also eine Krise ist ja eine Sache, da versucht man sich darauf vorzubereiten. Und ich sag mal, wenn man im Tiefbau einen Wasserrohrbruch hat, dann hat man einen Jahresvertragsunternehmer, schickt den da raus und der hat das schon ein paar Mal gemacht und dann löst man das. Und eine Katastrophe ist eine eskalierte Krise, wo man halt nicht weiß, wo man nicht mehr mit den eigenen Mitteln zurechtkommt. Und wir haben ja selber Tage gebraucht, wirklich um diese Dimension überhaupt ansatzweise zu verstehen. Also ich habe dann meine Eltern aus dem Tal gebracht zu meiner Schwester nach Koblenz und die konnten dann Fernsehen gucken, was wir ja nicht konnten, und berichteten dann Geschichten, die wir gar nicht geglaubt haben zuerst, weil wir das in dieser Dimension gar nicht mitbekommen haben. Als wir dann an dem Samstag und Sonntag zweimal so eine Massenpanik hatten. Ich wohne im Stadtteil Heimersheim, mit S geschrieben. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen Ort Heimertsheim, der liegt im Einzugsgebiet der Steinbachtalsperre. Und dann kamen so Fake News bei uns an, die Steinbachtalsperre stürzt ein, alle genau, in die Berge. die Talsperre. Und dann haben die Leute das mit Heimersheim verwechselt. Und weil man ja keine richtige Quelle hatte, rannte man dann den Berg hoch. Und ich habe dann gesagt, das kann nicht sein, wir sind ja im Einzugsgebiet. Aber ich habe dann meine Nachbarn auch nicht beruhigt bekommen. Ja. Und dieses, das hat eigentlich noch bis zu diesem, ich war ab Samstag im Krisenstab hier bei der Stadt, aber bis Montag war das eigentlich noch, hat das eigentlich selber so gebraucht, bei uns selber, bis wir diese Dimension annähernd verstanden haben, annähernd. Ne? Also, und dann war halt dieses Krisenmanagement, das Tal war eigentlich zu, wir hatten nur zwei Brücken, dann gibt es zwar irgendeinen Katastrophenschutz, aber was man immer vergisst, ist, dass die Akteure im Rathaus und auf der Kreisverwaltung ja selber betroffen waren. Mhm. Ja, die Rathäuser waren ja selber ohne Strom, die waren selber ohne Server. Da war ein Drittel der Rathausmitglieder und Kreisverwaltung, die waren ja selber betroffen. Ja, und dann denkt man ja, irgendeiner ist doch dafür zuständig jetzt, ja? Ja. Und dieser, der dann zuständig ist, der auch von außen kommt, der hat aber null Ortskenntnisse. Der arbeitet sich von einem Haus zum anderen und das hat also ganz lange gedauert, bis wir, ich habe mich dann in den Krisenstab der Stadt mit einbinden lassen und hatte dann als erstes die Aufgaben zu diesen offiziellen Krisenstäben hier bei der Katastrophenschutzschule, die ja zufällig noch in Bad Neuenahr ist, hinzufahren. Da habe ich fast 2 Stunden gebraucht, dann war der Termin nicht organisiert, da bin ich wieder gefahren. Ja, und ich habe aber damit einen Mitarbeiter der Verwaltung freigestellt, der dann sich quasi um die Wasserversorgung oder die Abwasserentsorgung so kümmern konnte.
Ja, na, dein Hinweis ist mir noch hängen geblieben aus Dresden, dass du auf die Frage hin, wie die Krisenstäbe funktioniert haben, gesagt hast. Also der Krisenstab ist immer die Vorstellung, dass man wünscht sich, dass da Menschen sind, die zuständig sind, die dann die Fahne hochhalten, aber wenn die selbst betroffen sind und haben alles verloren zu Hause oder haben sogar einen Toten zu beklagen, wenn ich es, dann werden die nicht auflaufen. Das heißt, da ist überhaupt keiner, der dann da kommt. Die gucken alle natürlich selber, dass sie irgendwie die Katastrophe für sich bewältigt kriegen. Das heißt, da ist dann am Ende gar keiner, oder wie du Bürgermeister, glaube ich, geschildert hast, ne?
Ja, genau. Also diese maximale Überforderung. Ja, auch wenn sie dann da so einem Krisenstab sind und dann merken sie, ja, der ist nicht da, der ist nicht da. Und das ist ja auch so meine Kernthese: Katastrophen. Da braucht man ein lokales Netzwerk von Leuten, die sich vertrauen. Ja, also wir haben dann einfach Dinge entschieden, um Ergebnisse zu erzielen. Ich habe Aufträge per WhatsApp verteilt, um eine Ultrafiltrationsanlage zu bekommen. Ich habe Baufirmen haben angefangen zu arbeiten, nur auf mein Wort, und haben Zugänge wieder geschaffen und so weiter. Und diese externe Hilfe, die hat natürlich auch eine, wir sind unheimlich massiv unterstützt worden von der Blaulichtfamilie. Aber die brauchten ja auch immer einen regionalen Bezug. Die brauchten ja auch eine lokale Expertise. Ja, wo ist denn die Piusbrücke? Ja, wo ist denn dieses Quartier Jesuitenstraße? Ja, wie wird denn da die Wasserversorgung gemacht? Ja, also eine Beobachtung war, diese Blaulichtfamilie, das sind ja Ehrenamtler, die wechseln sich ja in einem gewissen Rhythmus auch ab. Und eine Beobachtung im Krisenstab kam, war also, dass wir hatten den Krisenstab immer um 9, dann kam so eine Gruppe, die jetzt für einen Brandbereich zuständig war und sagte, wir müssen diesen Bereich evakuieren, das ist alles hygienemäßig ganz schlimm, statisch ganz schlimm, wir müssen das evakuieren. Dann mussten wir die immer wieder beruhigen, sagen, das haben wir schon untersucht, da sind Statiker gewesen, wir können das jetzt nicht evakuieren, wir müssen das so lassen, ja. Also, wir haben unheimlich lange gebraucht, bis mir diese Blaulichtfamilie, das THW, also die ich in den höchsten Tönen loben möchte, ja, aber bis wir die überhaupt verstanden haben mit ihrer Sprache. Ja, ich bin der S2. Ja, was ist denn der S2? Ja, und dann ist es ja so, ja, irgendeine Abkürzung. Eine Erfahrung war dann für mich am Anfang, ich habe mich um Wasser und Abwasser gekümmert, dann hatte ich das war dann schon in den ersten Wochen, dann hatte ich endlich eine Pumpe, die dann Wasser über eine A gepumpt hat, dann hat der Ortsverband, war die Regel eigentlich, dass der die wieder mitnehmen will. Wenn der Ortsverband Kiel hier helfen kommt, bringt er sein Material mit, nimmt das aber auch wieder mit. Sagte ich, das geht jetzt nicht, ihr müsst euer Material hier lassen. Ja? Also das waren so viele Tausende von Kleinigkeiten und das Entscheidende war nachher, weil die Leute ja, man selbst ja auch total ungeduldig war, wenn man mal 14 Tage keinen Strom hat, wenn man mal 3 Wochen kein Wasser hat.
Ja, 14 also Tage das, hast du das gesagt.
Ja, ich habe am 31. Juli habe ich Strom wieder bekommen. Ja, und obwohl ich auf der trockenen Seite war, dann habe ich saß ja mit dem Chef der Ahrtal-Werke und noch dauernd zusammen und dann habe ich gedacht, ja, warum habe ich eigentlich auf der trockenen Seite immer noch keinen Strom? Und dann haben wir das untersucht und dann war halt das Gebiet noch, war auch wieder irgendeine Sicherung rausgeflogen. Ne? Mhm. Und ich habe so einen Gasgrill. Und mit dem haben wir dann gefrühstückt, Kaffee gekocht, uns gekocht und so weiter. Wir hatten hier im Hof, ich habe eine ganz tolle Büromannschaft. Ich war ja den ganzen Tag im Krisenstab. Hier im Hof gab es wie so eine Zeltstadt. Zum Glück war das ja alles im Sommer. Es war ja alles warm. Ja, wenn ich jetzt an die Ukraine denke, wo das alles im Winter war, wo das saukalt war, dann ist das nochmal eine andere Dimension. Ja, also wenn du kein Wasser und Abwasser hast, kein Wasser hast und kein
keine Heizung, ne? Kein Strom, keine Heizung.
Keine Heizung.
Dann, oder kein Licht, ja, und es ist dunkel.
Ja, so das, jetzt war das, dadurch, dass das im Hochsommer war, ja, war das Lichtthema kein Problem. Es war auch das Wärmethema anfangs noch kein Problem. Das wurde erst ein Thema im September. Aber dann wirst du schon ungeduldig. Und dann haben die von außerhalb mein Büro, die Mitarbeiter, die aus den Nachbartälern kamen, die haben dann quasi Trinkwasser mitgebracht, die haben Essen mitgebracht, das war unheimlich, und die haben unsere Kunden beruhigt, wir hatten ja alles laufende Maßnahmen, ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, das war total wichtig, dass zu wenig technische Führungskräfte hier im Ahrtal sind, die so etwas strukturiert auch über eine längere Zeit anbieten. Wenn mich einer angerufen hat und hat gesagt, ich will helfen, ich komme hier aus Dresden jetzt angefahren, ist nur ein Beispiel, und ich habe aber nur 3,5 Tage Zeit und ich brauche 100 Liter Diesel am Tag und eine Übernachtungsmöglichkeit, da habe ich zu dem gesagt, bleib zu Hause. Das kann ich nicht organisieren. Ich habe keinen, der dir jetzt ein Zimmer und Diesel organisiert. Finde ich keinen. Ja. Mhm. So, deswegen haben wir Leute gesucht, die über eine längere Zeit da bleiben. Und dann habe ich meine Kunden hier, den Werkleiter von den Stadtwerken Bingen, von Andernach und von Rhein-Hunsrück-Wasser, dann habe ich die gebeten, habe gesagt, hier fehlen technische Führungskräfte. Bitte helft hier. Und dann sind die auch gekommen und haben gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Habe ich gesagt, bitte sucht euch selber eine Aufgabe, stabilisiert die Trinkwasserversorgung, stabilisiert die Abwasserableitung. Da waren ja auch Leute von Gelsenwasser dabei, einer ist, glaube ich, immer noch da.
Ja, das meine ich. Mein ehemaliger Vorgesetzter, so also langjähriger technischer Experte und irgendwie 30 Jahre Betriebssektion geleitet und so, der war lange da, der ist jetzt in Rente. Der hat die Expertise und auch ein Stück weit natürlich auch die Zeit gehabt und die Ruhe, da zu helfen. Aber der konnte sich sicherlich auch selber seine Aufgaben suchen. Das muss man auch erstmal können, wenn man dann in dem Chaos ankommt.
Ja, ja. Es gibt hier, und ich habe 3 Dinge. Ich hatte meine E-Mails im Griff, ich hatte meine Wiedervorlage im Griff und ich hatte ab jeden, der mich angerufen hat, nachher auf dem Handy, habe ich so eingetragen, Herr Philipp, Ahrtal-Residenz, der und der, so und so. Und dann haben, und was ich aber nicht im Griff hatte, war meine Mailbox. Und dann habe ich nachher 150 Mailbox da von den ersten Tagen drauf gehabt. Man konnte immer sich nur 5 anhören. Die waren total lange und da wurde dann gefleht und gebettelt, nur weil die irgendwie gehört haben, ich kümmere mich um Wasser, Abwasser. Mhm. Ja. Dann hatte ich da so Sätze drauf wie, hier, helfen Sie mir bitte, die Ahrtal-Residenz, die muss sonst geräumt werden, wenn ich nicht Wasser habe. Und dann habe ich versucht, irgendwie da Wasser hinzubekommen. Und dann hatten wir auf einmal im Keller Wasser, dass die Pflegekräfte nicht, konnten die vom Keller das Wasser hochtragen. Dann hatten wir in der ersten Etage. Und so haben wir 1000 kleine Dinge so versucht zu lösen. Ich habe mich dann auch um das Leerpumpen der Keller gekümmert und dann habe ich einfach so gesagt, die kommunalen Helfer, die helfen den Kommunen, das Kanalnetz wieder die Vorflut zu machen und die privaten Helfer, die helfen den privaten Leuten. Ja, die das umsonst machen zuerst mal. In den ersten Tagen haben die das noch umsonst gemacht. Mhm. Und dann hatten wir nachher so Infopunkte nach ein, zwei Wochen. Und dann sagten die Leute, ja, bei mir, ich habe noch den Keller voll. Und dann war die Frage, ja, richtet er nach Heizöl oder nicht? Wenn nicht nach Heizöl ist, dann hat man quasi so 1:1 Beziehungen hergestellt und hat gesagt, so du mit der Telefonnummer, waren viele aus dem Ruhrgebiet, die uns geholfen haben, du fährst jetzt zu der Familie und pumpst dir den Keller leer. Ja, und wo pumpe ich den Schlamm hin? Auf alle Sportplätze. Alle Sportplätze im Ahrtal sind voll Schlamm. Ja, und was ist, wenn der Heizöl ist? Ja, dann fährst du da auf die Kläranlage an danach. So, diese 1:1, diese ganz pragmatischen Dinge, die waren eigentlich so, die waren dann die Bewegung in die Sache brachten. Ne?
Gibt's denn da eigentlich so Schritte, wo man dann schon weiß, also das ist vielleicht so Allgemeinbildung für Krisenmanagement, dann das ist zu tun vor dem anderen und das kommt als nächstes. Also ich habe jetzt verstanden, zuerst alles erstmal die Keller leer pumpen, Schlamm weg, dann Strom. Als allerletztes im Moment wahrscheinlich immer noch nicht gelöst, Wärme, ne? Also interessiert ja keinen im Moment.
Nee, erste ist immer Leben retten. Ne, das ist so, und das war die ersten zwei Wochen das Hauptthema. Wir hatten ja über 1000 Vermisste. Ja, und Wochen hast du nur das Thema Leben
Vermisste. Retten.
Vermisste. Ja. Und dann hatten wir ganz lange Zeiten, wo wir noch nicht überall die Rückmeldungen hatten. Und dann war das Erste, das Wichtigste war eigentlich Strom. Mhm. Und dann Trinkwasser. Mhm. Ja. Und weil wir auch die Sorge hatten, dass zum Teil sehr heiß, dass es zu irgendwelchen Krankheiten, zu irgendwelchen Verkeimungen kommt. Trinkwasser wird ja vor allen Dingen auch gebraucht, um das Abwasser abzuführen. Ja, und dann war das Dritte war eigentlich das Abwasser. Das war aber schon gleichberechtigt mit Müllentsorgung. Also die Leute, als die dann ja da diese Katastrophe sahen, da waren ja, und wir haben keinen Strom, da ging es ja darum, da waren ja Kühltruhen mit Fleisch zu entsorgen von den Hotels. Das war, und wir haben normalerweise 7.500 Tonnen Müll im Kreis im Jahr, 100.000 Einwohner, ja. Und jetzt hatten wir Müllberge, die sind nachher, waren das über 350.000 Tonnen.
Und dieser Müll war das Riesenproblem, ne?
Weil das ja natürlich auch ein Hygieneproblem war. Und das war also so, wenn irgendeiner das konnten wir nachher nicht mehr steuern, wo in den Ortteilen und Stadtteilen überall Müllberge entstanden sind. Ja. Und dann war das immer wieder, ich habe versucht, dann nachher immer so eine Lagekarte zu machen, so welche Brücken haben wir? Wir hatten von den 11 Brücken hatten wir nur 2. Dann haben wir noch irgendwas an Provisorien. Wo können Fußgänger rübergehen? Wo können die Hilfskräfte rübergehen? Wo haben wir im Trinkwasser, wo haben wir Brauchwasser, wo können wir denn, wir haben ja auch noch so Höhen gemeint, wo können denn Wasser gezapft werden? Dann haben wir das Thema Abwasser, wo kommt denn Abwasser aus der Straße raus und macht da alles um, haben wir da Riesenhygieneprobleme. Wo haben wir denn, und dann haben wir ein Ingenieurbüro gehabt, das hat nur die Vorflut freigemacht durch die A, sodass Regen und der Regen da war. Dann hatten wir ein Team, was dann nur ein Ingenieurbüro, was nur sich gekümmert hat um das Spülen der Leitungen. Dann hatten wir ein Büro, die saßen alle auf den Höhenrücken, die haben nur die privaten Leute nachher gemacht. Das hatten wir nach 3-4 Wochen so gemacht. Man hat ein Büro aus Tür, das Büro Dr. Siegmann, die sitzen hier in Tür bei Mayen und haben dann gesagt, Mensch, wir machen hier als Ingenieurbüros so viele Sachen, dürfen wir das überhaupt? Und dann haben wir
europäisch ausschreiben, ne?
Ja, genau. Dann haben wir da das waren ja sechsstellige Beträge und siebenstellige Beträge, die da bewegt wurden. Und dann haben wir uns getroffen nach, ich glaube, noch 3-4 Wochen und haben dann uns in Tür getroffen. Und dann durfte ich das moderieren. Und dann war das Ministerium da, die Bezirksregierungen, die SGD, 10 Büros, alle Werke. Und dann haben wir gesagt, so hier, wir machen hier die und die Dinge. Ist das gedeckt? Und dann hat das Ministerium gesagt, ja, wir haben gar keinen anderen, der das machen kann. Bitte machen Sie weiter. Ne? Mhm. Und dann haben wir nach und nach, haben wir das dann Thürer Runde genannt und haben uns da auch in regelmäßigen Abschnitten getroffen. Wir treffen uns auch jetzt wieder am 7.7. Und wir versuchen eigentlich so die Dinge so voranzubringen. Im ersten halben Jahr, da war so die Wild-West-Zeit, da konnte man so auf Zuspruch Aufträge vergeben. Und danach haben wir dann, jetzt müssen wir immer mehr in das Vergaberecht zurück. aber es ist ja auch okay, ändern wir auch nicht. Aber das am Anfang sind wir schon als lokale Büros und auch die lokalen Baufirmen sehr viel in Vorrisiken gegangen und hätte aber sonst gar nicht geklappt.
Ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn man solche Themen dann auch noch mit Bürokratie überlasten würde und dann wochenlang nicht weiterkäme, wenn man eine Ausschreibung macht. Also rein streng genommen müsste das natürlich sein. Ne?
Also ich habe nachher gedacht, wie kriegt man das alles zusammen? Man muss sich das so vorstellen. Es gibt einen Bogen, da steht oben drauf Katastrophe. Ja, zu dieser Katastrophe gehört darunter Riesengroßzügigkeit, Helfer, Spontanhelfer in einer Masse aus bundesweit, die hier runterkommen, ihren Urlaub verbringen und richtig mit anpacken. Da gehört aber auch Betrug dazu. Mhm. Ja, da gehört alles Mögliche dazu. Ja, Fehler machen ohne Ende. Das ist alles Katastrophe. Ja, und es gibt da nicht, und dieses Finden nach den richtigen, und ich habe dann immer gesagt, hat hier irgendeiner einen Überblick? Dann, ja, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ne? Also so das ist so zäh. Ja, also das Land ist nur für gewisse Dinge zuständig. Die Stadt ist für gewisse Dinge zuständig. Manche Dinge der Bund. Am Anfang war ja die große Sorge, wir bezahlten das alles. Ja, da werden irgendwelche Dinge beauftragt. Ja, wer bezahlt denn das? Ja, und wenn so eine Firma mal die dritte Woche gearbeitet hat, da waren noch viele, die umsonst gearbeitet haben, aber nach einer dritten Woche mussten die dann auch irgendwelche Zusagen haben. Und wenn sie irgendwelche Pumpen oder Ultrafiltrationsanlagen bestellen deutschlandweit, die kommen ohne Auftrag gar nicht. Ja, also es ist sehr viel gespendet worden, aber muss natürlich auch sehr viel bezahlt werden. Und das war ja auch am Anfang unklar. Und dann brauchten wir zum Glück starke Bürgermeister, die sagen, hier, ich mache eine Eilentscheidung. Es geht jetzt darum, den Leuten wieder Wasser oder Strom zu liefern oder dass die wieder in ihr Haus können. Ja, und dann habe ich diese externen Supporter geholt und dann haben die gesagt, hey, ihr macht einen tollen Job hier, wirklich toll, aber ihr seid alle belastet. Das ist man auch, wenn man hier ist, ja. Dann habe ich gedacht,
belastet in welchem Sinne meinst du?
Ja, in dem Sinne von traumatisiert, in einem gewissen Maß. Ja, dann habe ich, meine Schwester ist Ärztin und dann habe ich die gefragt, ja, wann bist du denn traumatisiert? Ja, sagte ich, wenn du nicht gerne bei Regen dir Sorgen machst, wenn du nicht gerne in den Keller gehst, wenn du nicht gerne zur A gehst. Und ich habe selber an mir festgestellt, dass ich auch noch nicht überall im Ahrtal war, weil ich mich auch davor schütze, 10 Monate danach. Ja, ich habe hier so viel gebaut, da ist so viel von kaputt, so viele Brücken, so viele Straßen und ich war noch nicht überall. Ne? Also da merke ich ja selber, man schützt sich. Und hier die Supporter, die sagen immer, wenn wir hier ein Tal reinfahren, hast du so einen Druck und wenn du wieder rausfährst, geht der wieder weg. Also es ist ja immer noch, sieht hier noch sehr kriegsähnlich aus. Ne? Die untersten Etagen sind noch alle im Rohbau, sind ganz wenige, kommen jetzt erst die letzten 4 Wochen, ist mal ein Schub von Geschäften wieder eröffnet worden, auch was Gastronomie, aber jetzt ist da zum Glück ja grün geworden, aber ich lade ja auch immer wieder Leute ein und fahre mit denen hier rum, es sieht schon auch ziemlich traurig aus hier, ne? Also ja. Kann man nicht beschönigen.
Leitungen und, also du hattest ja mal erzählt, so auf der ersten Etage ist relativ schnell gebaut worden. Das muss zum Teil auch wieder raus, weil da die Feuchtigkeit durchgezogen ist. Also das sind dann auch so Fehler, die dann wahrscheinlich natürlich passieren in ad hoc, wenn man da versucht, hemdsärmliche Dinge zu machen. Also aber kann man sagen, dass da so das grundsätzliche Leben wiederhergestellt ist? Also Strom, Wärme, weiß ich, Gasleitungen sind ja auch zum Teil draußen gewesen, aber Strom und Trinkwasser und Abwasser ist wieder da. Fragezeichen oder auch noch nicht?
Also Trinkwasser ist da, nicht überall im ganzen Ahrtal. Wir hatten jetzt ja Rock am Ring und dann stand in der Zeitung, dass nachts die Duschen abgestellt werden mussten und die Toiletten und haben sie das dann begründet, ja, weil aus dem Ahrtal zu wenig Wasser gekommen wäre. Da habe ich gedacht, naja, hört sich nicht so sehr toll an. Aber
wenn das die Sorgen sind, dann ist man ja schon ein bisschen wieder über den Berg, ne? Wenn man, habe ich auch gedacht.
Wir leben in einer Welt von Provisorien und meine große Sorge ist im Moment, sobald sie Wasser wieder haben, egal mit welchem Zustand, dann denken die Leute, okay, das Thema ist für mich abgehakt. Aber das sind alles hochgradig teure und sehr instabile Provisorien, die da sowohl im Wasser- als auch im Abwasserbereich sind. Mhm. Und wir leiden im Moment so etwas daran im Ahrtal, dass es noch keine übergeordneten Zielplanungen gibt, sowohl im Wasser- als auch im Abwasser, aber auch im Städtebau, in der Verkehrsführung oder sowas. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz ja das Land der Verbandsgemeinden. Im Ahrtal gibt es vier Kommunen, Sinzig, Bad Neuenahr als Stadt mit Stadtteilen, dann aber die Mittelahr als Verbandsgemeinde mit selbstständigen Gemeinden und darüber nochmal die Verbandsgemeinde Adenauer. Das sind alles selbstständige Kommunen, glaubt nicht bitte, dass das so einfach ist, die unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist, da ist jeder auch auf einem, auf, da sind viele auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Die Landrätin versucht das zu bündeln mit Sicherheit und auch die Bürgermeister arbeiten in einigen Dingen zusammen. Ich dürfte da 120 Tiny-Häuschen oder 106 Tiny-Häuschen bauen in Sinzig und Bad Neuenahr. Da hat das alles geklappt. Also es gibt immer wieder Dinge, die klappen. Es ist aber immer noch ein provisorisches, sehr instabiles, sehr teures System. Wir pumpen an vielen Stellen noch Wasser über die Ahr hin und her, weil Sammlerstrecken noch kaputt sind und die werden auch über Jahre noch kaputt sein. Wir haben überall diese Behelfsbrücken. Da werden gerade erst Planungen und Prioritäten aufgebaut. Es gibt ganz viele große Themen, Planungsrandbedingungen, die noch nicht stehen, sei es in der Verkehrsführung, sei es in der endgültigen Lage des Gewässers. Was ist denn das neue HQ100? Da gibt es jetzt überall erste Lösungsansätze, aber das ist super zäh.
Ja, super. Ich hatte jetzt die Tage mit dem neuen wasserpolitischen Sprecher aus dem Bund gesprochen von der SPD, Helmut Klebank, und der sagte zu mir das Folgende.
Und es wäre schon schön, wenn wir bis zum Ende des Jahres wenigstens einen Pfad hätten, wie von Bundesseite her dort unterstützt werden kann. Die Länder wünschen sich ja hier eine stärkere Rahmensetzung des Bundes. Ich glaube, dass das auch wichtig ist.
Markus, was denkst du? Ich meine, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass die zuständige Ministerin die politische Verantwortung übernommen hat vor einigen Wochen. Das war sicherlich ein anderes Thema, aber ich will mal nach vorne gucken mit dem Blick. Was glaubst du, ist politisch daraus zu lernen und wie muss die Politik jetzt vielleicht sich vorbereiten, um besser aufgestellt zu sein?
Ich hätte da vielleicht drei Punkte. Einmal glaube ich, dass wir gerade auch durch den Ukraine-Krieg lernen müssen, wir dürfen unsere Politik, wir überfordern unsere Politiker und wir verschleißen die zu viel. Ja, man kann nicht von jedem immer alles erwarten. Also es gibt sehr viele Dinge, das ist mein zweiter Punkt, die der Staat einfach nicht leisten kann. Ja, und es gibt nicht, hier die Stadt Bad Neuenahr hat 200 Mitarbeiter oder 230 oder irgendwas und die sucht 50 Leute. Hier im Ahrtal, wenn Sie mal auf Bauingenieur 24 googeln, hier sind über 500 Bauingenieure, die gebraucht werden. Ja, wo sollen die denn herkommen? Wer soll das denn alles machen? Ja, und ich glaube, dass wir wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen muss. Ich bin dafür, dass jeder Bürger ein Ehrenamt machen muss. Es wird nicht alles immer bezahlt, um sich in so einer Gemeinde zu organisieren, sei es im Sport, in der Kultur oder in der Politik oder im Katastrophenschutz. Und dass wir dieses lokale Wissen höher wertschätzen und auch aufbauen. Und zum Zweiten müssen wir, und zum Dritten erwarte ich von einer Politik, dass sie Dinge vereinfacht. Dass sie sagt, wenn die und die Situation eintritt, dann wird der Katastrophenschutz ausgesprochen und dann wird nach diesen Prinzipien gearbeitet. Wir brauchen keine Perfektion, Klugheit reicht. Ja, und dann wird wenn die ganzen Posten nicht besetzt werden können, dann muss halt der ernannt werden, der diesen Posten des Wasserwerksleiters, des Bauamtsleiters, des Bürgermeisters oder sowas dann einfach übernimmt. Es gibt ja diese schöne Idee der Partnerstädte. Ja? Ist ja so oft für den kulturellen Austausch. Ich bin der Meinung, es ist ein Lerneffekt auch aus der Katastrophe, dass Partnerstädte sich komplett ersetzen müssen für eine Zeit. Ja? Was ist denn in einer Katastrophe, wenn ein Rathaus komplett ausfällt mit allen und die alle betroffen sind?
Also für den Krisenfall Partnerschaft.
So im Krisenfall, im Katastrophenfall, dass dann eine andere Stadt einfach diese Verwaltungsaufgaben mit übernimmt, reduziert auf das, was notwendig ist, aber dass man einfach Leute über einen gewissen Zeitraum rausnimmt, weil die einfach massiv persönlich belastet sind. Ja, wir müssen robustere Infrastruktur, robustere Verwaltungen haben. Die, wie kann es denn sein, dass Eltern entscheiden, das Kind, ich kaufe die und die Investition, ich kaufe ein neues Auto, ich entscheide, wo mein Kind geht, aber in ihrem öffentlichen, in ihrer öffentlichen Funktion als Sachbearbeiter dürfen sie nicht über 100 Euro entscheiden, weil sie dafür unfähig sind. Ja, und sie kriegen dauernd beigebracht, es kommt auf einen 100-Euro-Schein ein, der kann ja noch falsch eingesetzt werden. Ja, und diese Klugheit, wie, was für Sachen mache ich? Wir suchen ja immer danach, wie ziehe ich mich aus der, wie gewährleiste ich, dass ich die Verantwortung nicht übernehmen muss? Mhm. Ja, weil wir haben 10 Leute, die kontrollieren und einen nur, der an der Schippe steht. Ich sage das auch so, in meiner Branche, im Tiefbau ist es ja so, die, die kleinen Baufirmen gehen uns alle kaputt, die kleinen Ingenieurbüros sind überfordert mit diesem ganzen Vergabewesen und so weiter. Die haben früher solche Ersatzfunktionen für kleine Gemeinden übernommen und haben sich um das Bauen gekümmert und das, und er hat immer genug Aufträge gekriegt, dass er überleben konnte. Und das sind alles so Dinge, die nehmen wir gerade dem ländlichen Raum einfach weg. Ja?
Das klingt nach mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie.
Ich versuch's mal. Genau, und das konkret an kleinen Dingen machen, dass man sagt, in der Katastrophe, wenn gelten die und die Regeln für Vergabe, dass man das pragmatisch macht. Wir sind ja so überfordert, ja, dieses Perfektionsstreben ist einfach nicht ja, praktikabel. Das ist einfach so. Und wir müssen, wir haben jetzt hier die Leute gebraucht, die verantwortlich Entscheidungen treffen. Ja, das ist, man nennt das ja Spontanhelfer oder auch eigene Strukturen. Ich habe einen Vortrag von einem Ministerium mal gehört, da hat der gesagt, als was wäre denn ein Erfolgsmuster? Und dann sagte er, ja, dass eigene Strukturen, wie so eine Türerrunde dann entstanden sind. Mhm. Ja. Dass man dann einfach mit normalem Menschenverstand sagt, so die und die Entscheidungen treffen wir dann. Sind die dann perfekt? Nein. Sind die klug? Ja. Klugheit reicht. Hm.
Ja, das ist spannend, dass du sagst. Ich meine, das ist ein Vorwurf, der dann natürlich oft kommt. Man sagt immer so im klassischen, gerade im Krisenmanagement, Organisation und Struktur. Das, was du sagst, geht aber ein bisschen stärker dann in eine andere Richtung. Also die Leute eben fühlen sich zu sehr gebunden und haben Angst, Fehler zu machen dann. Und wir sind alle so strukturiert, dass wir versuchen, nach Handbuch zu arbeiten. Aber das ist gerade hinderlich dann in so einer Situation, wo Menschenverstand gewollt ist oder gebraucht ist.
Genau, also bei der Katastrophe und Katastrophe, da ist für mich immer das erste Menschenleben. Ja, und bei dem Katastrophenschutz, wenn irgendeiner verstanden hat, dass hier eine Katastrophe droht, dann hat der eine Mitverantwortung, seine Nachbarn zu informieren und so viel wie möglich Rabatz zu machen, dass möglichst viele das ernst nehmen. Mhm. Ja, und das müssen wir verbessern. Es gab hier auch Beispiele, wo sich Tierschützer, die an der A Tiere hatten, die haben sich gegenseitig gewarnt, weil die das sowieso bei jedem Hochwasser machten, dass die Tiere rechtzeitig wegkommen. Ja, aber für Menschen haben wir zum Teil nicht hingekriegt. Mhm. Ne? Es gibt auch immer welche, die sagen, mir ist das egal, die kriegst du nicht, das ist dann so. Aber ich glaube, dass die Generationen, die jetzt hier groß geworden sind, ich habe auch eine 12-jährige Tochter, die hat das massiv geprägt, die haben das alles schon erlebt, die haben die sorgenvollen Blicke erlebt. Ich habe immer noch Mitarbeiter, die noch nicht arbeitsfähig sind seit der Katastrophe, weil die einfach zu viele private Themen haben und einfach mit dieser, wenn alles so zerstört ist, dein Eigenheim, deine Existenz zerstört ist, in meinem Fall ist das ja noch nicht, gar nicht mehr so, meine Mitarbeiter, da ist die Existenz gesichert, aber trotzdem ist die private Belastung so hoch, dass hier noch, ich glaube, ich habe mal die Zahl gehört, 11.000 traumatisierte Leute wohnen und ihren Alltag gestalten. Ja, und das Ahrtal, das ist mittlerweile wird immer klarer, dass das ein mehrjähriger, ja eigentlich ein Prozess über Jahrzehnte ist. Und geheilt wird das so schnell nicht. Ne? Also es wird immer besser und wir arbeiten noch daran, dass wir modellhaft etwas wieder aufbauen und nicht das Alte nur wieder aufbauen. Aber die Aufgabe ist einfach noch wahnsinnig groß.
Das ist die mediale Gefahr natürlich, die auch so ein bisschen in der Logik von uns allen liegt, dass die Dinge vergessen werden und dass die Dinge aus dem Fokus geraten. Und das ist ein Ereignis, was noch lange nicht gelöst ist, wenn überhaupt, also eh das falsche Wort, sondern was noch lange im Hinterkopf bleibt und wo man, glaube ich, auch mehr draus ziehen soll und genauer drauf gucken soll. So ein bisschen soll das ja auch heute dem dienen, dass wir zumindest ein Jahr später auch nochmal drauf gucken und auch in Zukunft versuchen werden, das nicht zu vergessen, was da passiert. Wie geht es weiter jetzt aus deiner Sicht? Also man hat ja nach den ersten Wochen auch immer so gemutmaßt, ja, aus dieser Region ziehen jetzt alle weg und die hinwirfen, die dürfen gar nicht mehr, so die klassische politische Reaktion fürs nächste Mal, jetzt werden irgendwelche Verbote ausgesprochen und so. Es ist aber ja, glaube ich, nicht so passiert. Also viele haben ja auch ihr Grundstück da und wollen ja auch wieder aufbauen, wie das überall so ist. Und wird das Leben sich wieder so aufbauen, wie es gewesen ist im Ahrtal, die Menschen da bleiben und es irgendwann dann doch wieder auch wieder so sein, wie es gewesen ist aus deiner Sicht?
Also gibt hier so unterschiedliche Fraktionen. Es gibt eine Fraktion, die sagt, wir wollen dazu wieder aufbauen wie früher. Dieser Wiederaufbau wird ja auch finanziert. Das ist deren stärkstes Argument. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, nee, nicht so wie früher, sondern besser, Klimaschutz angepasster. Das wird auch erfolgen. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, hier, das ist mir alles zu viel. Ich bin einfach privat so belastet. Ich kann überhaupt da nicht eingreifen. Ich habe keine Kraft. Und dann gibt es eine Gruppe, die versucht, es gibt sehr viel auch Engagement, es gibt sehr viel Zukunftskonferenzen, es gibt sehr viele Akteure, sei es von der Architektur, sei es von dem Gesundheitswesen, vom Tourismus, die sagen, lasst uns doch gemeinsam nach einem Beispiel suchen und so langsam ergeben sich Strukturen. Aber alles beginnt ja mit einer funktionierenden Infrastruktur. Ja, also wir müssen wissen, wo liegt das Gewässer? Wir müssen wissen, wie sind die Hauptverkehrsströme? Was sind die Hauptverkehrsachsen? Wenn die Infrastruktur nicht klar ist, baut auch keiner. Ja, so sind mehrere Hotels, die in Frage sind, bauen wir überhaupt noch mal auf? Lohnt sich das noch? Und ich erkenne jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, auch besonders nach der Landratswahl, dass das endlich geklärt ist, wer jetzt hier den Kreis führt, dass es Strukturen gibt. Den Leuten geht das natürlich viel zu langsam, da muss sehr viel Geduldsarbeit gemacht werden, aber wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir versuchen, ein gemeinsames Bild für das Ahrtal hinzubekommen. Das ist, es gibt jetzt 5 Büros, die sind beauftragt, einen Gewässerentwicklungsplan zu machen, sich mal über Retentionsräume Gedanken zu machen. Es sind Büros beauftragt, wie auch im Bereich Hochwasserschutz, Überflutungsvorsorge aus den Außengebieten sich Gedanken zu machen und auch erste Projekte jetzt mal anzugehen. Die sind aber in der Planung jetzt. Die werden frühestens nächstes Jahr gebaut. Es werden erst im nächsten Jahr Aufträge für Brückenplanungen vergeben, hat die Straßenverwaltung verkündet. Einige gibt es natürlich jetzt schon, aber es ist das und dann muss ich erstmal so zeigen, wie entwickelt sich das. Das Land hat eigentlich eine Sache meines Erachtens sehr gut gemacht. Es hat sehr sauber dokumentiert, hat gesagt, so, wir legen jetzt mal eine gelbe Zone fest. In der gelben Zone ist die Gefahrenzone, da ist der Leitsatz, wir machen der A-Platz. Dann haben wir eine blaue Zone, das ist das vorläufige HQ 100. Da ist der Leitsatz, wer Bestand hat, der hat Bestandsschutz, aber wer etwas Neues muss, der muss sich wasserwirtschaftlich anpassen. Da ist der Leitsatz, wir stellen der A nichts Zusätzliches mehr in den Weg. Und über diese Zone hinaus, dann ist quasi so eine rote Linie, da stand das Wasser. Und das geht ja aus keinem Bebauungsplan und aus keiner Linie mehr heraus. Und jetzt ist es halt so, dass ganz viele Leute total verunsichert sind. Was heißt denn das für meine Wohnung? Darf ich dann, ich kriege das Haus doch nicht finanziert, wenn ich keine Einliegerwohnung unten reinmache. Ja? Mhm. Wenn ich das nicht mehr darf, dann kann ich vielleicht überhaupt nicht mehr bauen. Oder ja, hier ist ja ein Haus weggeschwommen, da ist ja aufgetrieben mit Bodenplatte und weggeschwommen. Was heißt denn hochwassersicher bauen? Ja, also im Moment ist halt sehr viel, weil es natürlich auch immer Einzelfallbetrachtungen sind, sehr viel Unsicherheit noch drin. Trotzdem möchte ich hier auch mit dem Podcast positiv schließen. Es finden sich hier Strukturen, wir brauchen aber noch wirklich mindestens ein Jahrzehnt die Unterstützung und die Solidarität des Landes und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für.
Ja, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Also die Zeichen sind ja, glaube ich, da. Wenn wir dafür sorgen, dass diese Region, die ja auch überhaupt nichts dafür kann, sondern solche Dinge treffen die einen und die anderen sind verschont, trotzdem die Möglichkeit hat, einigermaßen schnell wieder auf die Beine zu kommen und alles wieder, wenn auch vielleicht verändert, aufzubauen, so dass es lebenswert ist. Was glaubst du, wenn eine Abschlussfrage ist immer so auf das nächste Jahr gerichtet? Du hast jetzt gesagt, es sind noch Jahrzehnte, die dort an dem Thema zu arbeiten ist. Aber was glaubst du, was wäre das Beste, was dieses Jahr noch vielleicht geklärt werden müsste? Vielleicht mit Blick gerade auf das Hochwasser, was hättest du gerne dieses Jahr noch geklärt?
Also ich hätte gern dieses Jahr geklärt, dass man einen Überblick hat, wer kümmert sich um welches Thema und was ist das große Leitbild für das Ahrtal. Mhm. Das wäre für mich eigentlich so das Thema. Und wir können hier eine Modellregion werden. Ich glaube, Klimaschutz muss sofort beginnen. Wir müssen täglich gucken, was heißt das für mich? Was heißt das für unsere Tiefbauprojekte? Was heißt das für mich privat? Und ich würde mir wünschen, dass wir das in so einem Leitbild für das Ahrtal zeigen können und vielleicht auch anderen Tälern ein Muster geben können.
Prima, das ist, das klingt nach einem sehr sinnvollen Vorgehen. Wir bleiben in Kontakt, wir werden das beobachten hier. Und wenn wir was tun können, dann sagt natürlich Bescheid jederzeit. Ich danke dir für das Gespräch, hat mich sehr beeindruckt und ganz viel Erfolg. Erstmal für die nächsten Wochen und Tage und Wochen.
Ja, vielen Dank, Arndt, und kommt trotzdem mit Ahrtal besuchen. Wir freuen uns über jeden Gast und trinken gern mit ihm
Glas Rotwein. Gerne, machen wir gerne.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.